Ja, ich habe uns heute den Text mitgebracht, den wir als Brüder am Bibeltag aufgearbeitet hatten und darüber nachgedacht haben. 1. Thessalonicher, Kapitel 3. Ja, es war circa vor 2 Wochen, wo wir hier zusammensaßen und uns über die Vorgeschichte von Paulus, über die Missionsreise nachdachten. Und meine Predigtreihe, die ging ja auch bis zu dem 3. Kapitel, beziehungsweise wir sind schon ein wenig hineingetaucht in den 3. Kapitel bei meiner letzten Predigt. Wir haben, weil im Kapitel 2 zum Ende ab Vers 17 haben wir gesehen oder gelesen, was es heißt, verantwortlich zu leben, nämlich sich um andere zu sorgen, das Ziel immer im Auge zu behalten, aber dann auch nicht nur zu reden, sondern auch zu handeln und Opfer zu bringen. So, und wir haben dann auch in den ersten Versen vom Kapitel 3 schon bemerkt, dass Paulus fast krank vor Sorge ist um die Thessalonicher. Denn die Hauptsorge, die Paulus hat und seinen Mitarbeitern, galt dem Glauben der Thessalonicher. So schreibt er dann auch, und ich möchte den ersten Abschnitt lesen von Kapitel 3 von Vers 1 bis Vers 5. Weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottes Diener und unser Mitarbeiter im Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben, damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Ja, Paulus ist hier offenbar sehr in Sorge um den Glauben der Geschwister in Thessalonicha. Und Paulus verzichtet sogar selbst auf den Beistand und der Hilfe von Timotheus, obwohl er auch in dem Moment bestimmt Hilfe sehr gut hätte gebrauchen können. Und Paulus geht hier auch grundsätzlich davon aus, dass die Geschwister in Thessaloniki Bedrängnisse erleiden müssen, und erinnert sie, dass er es auch gesagt hatte, als er bei ihnen war. Denn dieses grundsätzliche Ausgehen davon, dass die Thessalonicher in Bedrängnisse sind, das ist auch heutzutage noch so, denn wenn eine Gemeinde lebt, wird sie angegriffen. Sie wird kritisiert, wird vielleicht beneidet und es werden ihr Steine in den Weg gelegt, weiter zu wachsen. Und deshalb macht sich Paulus auch solche Sorgen aus Liebe zu seinen Geschwistern und schreibt in Vers 5, darum habe ich es auch nicht länger ertragen und habe ihn, also Timotheus, gesandt, um zu erfahren, wie es um euren Glauben steht. Und Paulus, wie schon gesagt, war fast krank vor Sorge, denn er liebte seine Geschwister. Wie ist das bei uns? Machen wir uns auch Sorgen, wenn wir lange von jemandem nichts hören? Ich meine, damals gab es kein WhatsApp, ganz klar. Da gab es nicht mal eben Fragen, wie geht's euch, ist alles gut bei euch? Hier verging eine ganze Zeit, er musste immer weiterreisen und hat sich Sorgen gemacht. Hat sich Gedanken gemacht, wie ist das mit denen? Aber wie ist das mit uns? Wie ist das bei uns? Fragen wir uns auch manchmal, tragen wir auch Sorge mit dem anderen? Wenn wir verliebt sind zum Beispiel, sorgen wir uns ganz sicher um das Wohlergehen des Gegenübers, nicht wahr? Wir denken unaufhörlich an die Geliebte oder an den Geliebten. Oder wenn wir Kinder haben, wie ist das? Wie schlägt das Herz dann, wenn man weiß, die Kinder sind auf der Straße unterwegs und plötzlich hört man sie reden? Da bewegt sich doch was, oder? Sowas lässt uns nicht kalt. Aber wie ist es mit unserem Herzen gegenüber der Gemeinde Jesu? Wie ist unsere Stellung da in unserer Gemeinde? Und ich denke, Paulus ist hier uns ein ganz großes Vorbild. Und dass wir so einiges von ihm lernen können an dieser Stelle. Ich habe heute Morgen so einen Moment gehabt, ich habe mir angezogen, Krawatte, und davor hatte ich den kleinen unseren kleinen Joe angezogen mit Hemd und Hose. Und als er sah, dass ich Krawatte hatte, wollte er unbedingt auch. Ich sagte, nee, du brauchst nicht unbedingt. Er ging dann aber selber zum Schrank und kam dann mit drei verschiedenen zu mir und sagte, welche passt. Also ich bin so oder so bin ich ein Vorbild für ihn. Und Paulus ist hier, denke ich, ein ganz gutes Vorbild für uns. Er macht es hier vor. Er trägt Sorge für seine Geschwister. Und im nächsten Abschnitt lesen wir dann auch das Resultat des Besuches von Timotheus in Thessaloniki. Also lese ich ab Vers 6 bis 9 weiter. Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit im guten Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch wir euch, da sind wir deshalb, ihr Brüder, euretwegen bei all unserer Bedrängnis und Not getröstet worden durch euren Glauben. Denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Denn was für einen Dank können wir Gott euretwegen abstatten für all die Freude, die wir um euretwillen haben vor unserem Gott. Ja, die Rückkehr des Timotheus von Thessaloniki war für Paulus und seine Begleiter wirklich eine große Erleichterung, ne? Denn Timotheus hatte hier einen Bericht, der wirklich überaus erfreulich war. Und er hatte wirklich eine frohe Botschaft und er konnte Gutes von ihrem Glauben und ihrer Liebe berichten. Und die Verfassung der Gemeinde wird nicht allein an ihrem Glauben gemessen, sondern auch an der Liebe. Wir haben ganz zu Anfang ein Lied gesungen, daran wird man uns erkennen, dass wir Liebe untereinander haben. Denn Glaube und Liebe lassen sich einfach nicht trennen. Was ist denn das für ein Glaube, wenn die Liebe fehlt? Oder was ist das für eine Liebe, der Glaube fehlt? Glaube und Liebe sind ein unzertrennliches Paar. Und ganz deutlich und herausfordernd beschreibt Johannes das auch, in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 20, den inneren Zusammenhang von Glaube und Liebe unter Gläubigen. Und da heißt es, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er sieht? Hier sehen wir, dass Glaube und Liebe einfach nicht voneinander zu trennen sind. Und in Thessaloniki lebte man offenbar nach diesem Grundsatz in der Gemeinde. Und der Glaube und die Liebe wurde wirklich ausgelebt. Und diese Nachricht hat Paulus und seine Mitarbeiter getröstet. Der Glaube der Thessalonicher tröstete sie, da sie selber in Not und Bedrängnis waren zu dem Zeitpunkt. Und wie bange muss ihnen um die Gemeinde gewesen sein, wie drückend muss die Ungewissheit gewesen sein ihres Ergehens. Auf ihr Gemüt hat das sicherlich auch gedrückt und Paulus schreibt, nun sind wir wieder lebendig, wenn ihr feststeht in dem Herrn. Also es hat ihm richtig Kraft gegeben, richtig Motivation gegeben, so ein Zeugnis zu hören. Und es sieht so aus, als ob sie durch diese Sorge fast schon ja, in depressive Zustände gekommen sind, jetzt nach dieser guten Nachricht wirklich wieder aufleben. Und Paulus selbst war in Bedrängnis, das lesen wir in Vers 7. Er mahnte und ermutigte ihn, diese Nachricht zu, trotz allen Widerwärtigkeiten, weiterzumachen. Eine schlechte Nachricht wäre wahrscheinlich ein ordentlicher Tiefschlag gewesen, den sie vielleicht nicht so schnell überwunden hätten. Und was sie besonders freute, war, dass sie den Thessalonicher in guter Erinnerung waren und dass sie sich ebenso sehnten, sie wiederzusehen. Also die Thessalonicher haben genauso eine Sehnsucht gehabt, dass Paulus zu ihnen kommt, wie Paulus dorthin wollte. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, denn das Evangelium brachte den Thessalonikern äußerlich betrachtet nichts Positives ein. Sie mussten Verfolgung leiden, die sie vorher ja gar nicht hatten. Und hier möchte ich eine Anmerkung machen. Wenn wir uns für ein Leben mit Jesus Christus entscheiden und unsere Schuld bekennen, dann bekommen wir das ewige Leben geschenkt. Aber die Nachfolge hier auf der Erde wird uns alles kosten und alles abverlangen. Das muss uns klar sein. Und es wäre durchaus denkbar, und dies ist Paulus auch schon begegnet, dass die Gemeinde müde wird. Solche Nachrichten hat er auch gekriegt von anderen Gemeinden. Und sich dann sogar gegen die Boten Gottes stellen. weil sie ihnen so viele Nachteile einbrachte. Mit der Botschaft, die sie dann von ihm bekommen haben, verwerfen sie auch den Boten. Und dasselbe erleben wir auch, wenn Menschen zum Glauben kommen und kurz danach begegneten ihnen so negative Dinge wie Krankheit, Diskriminierung durch Freunde oder Familienangehörige, die sich lächerlich darüber machen. Und die Frage ist, bleiben sie dem Herrn trotzdem treu oder klagen sie ihn an und verwerfen dabei auch die Boten mit? Und das Schlimmste daran ist, sie verwerfen den kostbarsten Schatz, den es in dieser Welt überhaupt gibt, das ewige Leben. Und dass dies in Thessaloniki nicht so war und nicht so ist, macht sie überglücklich. Und sie klopfen sich dann dabei nicht selber auf die Schulter über die gute Arbeit, die sie geleistet haben, als ob sie es geschafft hätten, dass die Thessalonicher treu geblieben sind. Nein, überhaupt nicht. Sie danken Gott dafür, allein ihnen. Und ihre Dankbarkeit ist so groß, sie wissen gar nicht, wie sie die ausdrücken sollen und gebührend den Dank Gott erweisen sollen. Das lesen wir in Vers 9. Denn wie können wir euretwegen Gott genug danken für all die Freude, die wir an euch haben vor unserem Gott? Sie wissen, was hier geschehen ist, schenkt der allmächtige Gott. Keine Methode, keine Strategie könnte sowas erreichen. Allein Gott, der Allmächtige, der Menschen in seinen Dienst nimmt und für den Bau an seiner Gemeinde gebraucht. Und diese Liebe ist nicht theoretisch. Sie geht viel tiefer und sie beeinflusst die ganze Gemütsverfassung. Und sie leidet und sorgt auch mit. Und wir sehen hier deutlich, dass Paulus die Gemeinde nicht einfach lehrte, wie sie leben sollte, sondern er steht mit seinem ganzen Leben voll dahinter. Wenn er auch den Römern zum Beispiel sagt, in Römer Kapitel 12, Vers 13 und Vers 15, nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Und weiter in Vers 15, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Das ist echte Anteilnahme. Habt ihr das schon mal gemacht? Wenn euch das gar nicht betroffen hat, aber mit Weinenden mitzuweinen, sich mitzufreuen mit jemandem, das mag vielleicht noch einfacher sein, obwohl da vielleicht auch der Neid durchkommt, aber mit Weinenden zu weinen, sich dem wirklich anzunehmen, dazu sind wir aufgefordert. Und Paulus lebt das ganz klar vor. In 1. Korinther Kapitel 12 lesen wir auch in Vers 26, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Aber ist das unsere Gesinnung? Oder freuen wir uns darüber, wenn ein Bruder oder eine Schwester einen Fehler macht, damit wir uns an diesem Fehler aufrichten können und uns klar besser hinstellen können? Heißt unsere Devise, wir freuen uns über die Fehler der Geschwister und suchen daraus unseren eigenen Vorteil? Ich wünsche mir, dass Paulus hier unser Vorbild sein kann. Den Römern schreibt er auch weiter in Kapitel 12, Vers 10, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Paulus zeigt hier ganz, ganz deutlich, wie Glaube und Liebe im Alltag ausgelebt werden. Ich möchte weiterlesen ab Vers 10. Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringlichste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben, damit eure Herzen gestärkt und untadelig erfunden werden in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit all seinen Heiligen. Paulus, der ruht sich darauf nicht aus. Der hat Sorge getragen, hat eine gute Nachricht bekommen, freut sich, ist motiviert und ist überaus glücklich darüber, dass die Thessalonicher treu geblieben sind trotz der Widrigkeiten. Und dann, was macht er? Er geht wieder auf die Knie. Paulus betet für seine Gemeinde, betet für seine Geschwister. Und mit dieser Nachricht sieht sich Paulus seiner Verantwortung absolut nicht enthoben. Er betet Tag und Nacht, dass er wirklich zu den Thessalonikern reisen kann. Und er sagt es davor noch im Text, dass er wollte schon, aber der Satan hat ihn immer wieder verhindert. Und hier lesen wir, dass Paulus ganz praktisch weiterhelfen will. Er will ergänzen, was ihrem Glauben noch fehlt. Und damit meint Paulus nicht, dass sie noch nicht richtig glauben würden. Und sie sind erlöst und gerettet durch den Glauben an Jesus Christus, den Auferstandenen. Die Bibel spricht von Glauben in zweifacher Weise. Einerseits wird Glaube ganz schlicht als Vertrauen gegenüber Gott und seinem Wort verstanden. Oder man könnte auch vom Gehorsam gegenüber Gottes Wort sprechen. Und auf der anderen Seite wird vom Glauben als Glaubensgut gesprochen. Es handelt sich um die Inhalte des Glaubens, also an was glaube ich eigentlich. Und Paulus will hier sagen, ich muss noch ergänzen, was euch an Glaubensgut noch fehlt. Ich will euch noch mehr lehren, damit ihr im Glauben wirklich feststehen könnt. Und die paar Wochen, die er nämlich dort vor Ort gewesen ist, genügten nicht, um der Gemeinde ein ausreichendes Fundament zu hinterlassen. Umso mehr war ja die Freude, dass sie trotzdem treu geblieben sind. Und es gibt tatsächlich noch vieles zu ergänzen. Und einiges ergänzt er auch mit diesem Brief und mit dem zweiten Brief. Und trotz seinem großen inneren Drang, seine Aufgabe zu vollenden, weiß er in Vers 11, er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus, lenke unseren Weg zu euch hin. Das war sein Gebet. Seine Sehnsucht war einfach da, die Geschwister zu sehen. Diese Sorge, die ist nicht weg. Er hat die Freude, dass sie standhaft geblieben sind. Aber der Wunsch, sie zu sehen und weiter zu lehren, ist trotzdem da. Unser Glaube basiert nicht auf einer vagen Vorstellung von Gott, sondern ist durch ein klares Glaubensgut bestimmt. Und Paulus kann von sich sagen, in 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 12 lesen wir das, aus diesem Grund leide ich dies alles, aber ich schäme mich dessen nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und bin gewiss, er kann mich bewahren. Er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag. Und jetzt die Frage an uns. Weißt du, an wen du glaubst? Könntest du anhand der Schrift der Bibel aufzeigen, an wen du glaubst? Oder bist du lediglich fromm und religiös? Religiosität führt aber nicht zum ewigen Leben. Und Jesus sagt deutlich, ganz deutlich, wie wir gerettet werden. Ich möchte das lesen aus Johannes Kapitel 7, Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nur der Jesus, der durch die Schrift bezeugt wird, nicht irgendein anderer Jesus. Weil wir lesen, zur letzten Zeit werden etliche Christusse auferstehen oder an der Bildfläche erscheinen. Aber kennst du diesen Jesus? Wenn nicht, dann ist das ewige Leben nicht in dir und du bist verloren. Wir haben heute schon vom Bruder Johann gehört, jeder Mensch ist ein Sünder. Und nur durch Jesus wird dein Leben grundlegend verändert. Nur Jesus Christus kann dich retten. Und nun ermutigt Paulus sie, im Glauben vollkommener zu werden. Danach zu streben, was Gott schenken wird, immer vollkommener im Glauben zu werden. Ihre Liebe soll untereinander und zu jedermann wachsen, auch bei uns. Also auch die Liebe zu ihren Feinden. Und diese Aufforderung in dem Umfeld der Thessalonicher war wirklich nicht leicht. Und wir überlesen es auch fast und zu jedermann, wirklich jeden. Da, glaube ich, müssen wir uns wirklich selber prüfen, so wie die Kindergeschichte uns dahin geleitet hat. Wir sollen uns prüfen. Es gilt wirklich für uns dieses Wort und auch gegenüber unserem Chef zum Beispiel, wenn er auch noch so kantig ist zu uns. Wir sollen lieben. Vermissen wir hier nicht noch ein wichtiges Anliegen, ein Wunsch, der für die Thessalonicher ganz aktuell wäre? Der Wunsch, die Verfolgung möge aufhören. damit sie zur Ruhe kommen könnten. Paulus, der macht sich ja Gedanken, dass sie dieser Verfolgung standhalten, dass sie treu bleiben. Aber er wünscht nicht, dass die Verfolgung von ihnen genommen wird. Warum betet Paulus nicht dafür? Er hätte sich das doch wünschen können, dass diese schreckliche Verfolgung einfach ein Ende hat oder ein Ende nimmt. Man erkennt hier in dem Text eine typische Haltung der Apostel. Verfolgung wird nicht als etwas gesehen, das man wegschaffen kann. Verfolgung ist eine Tatsache, die zum Leben eines Christen gehört. Und so schreibt Paulus auch dem Timotheus in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 12, und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Also Paulus wollte hier vermutlich keine falschen Hoffnungen schüren, denn die Gemeinde sollte sich nicht darauf konzentrieren, die Verfolgung zu beseitigen, sondern sie sollen im Glauben wachsen und vollkommener werden. Und dies kann geradezu Verfolgung hervorrufen. Und Paulus geht es um etwas bedeutend Wichtigeres. In 1. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 13, unser letzter Vers, so heißt es da, damit eure Herzen gestärkt werden und untadelig sein in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus kommt mit all seinen Heiligen. Also Paulus geht es hier darum, wenn Jesus kommt, dann sollen sie bereit sein. Und dahin will Liebe unter Christen führen, genau dahin. Das ist das Ziel der praktischen Liebe. Ist dies auch unsere Lebensperspektive? Ich hoffe, wir nehmen sie an. Leben wir im Blick auf die Wiederkunft Jesu? Vor diese Frage stellt der heutige Text uns. Sind wir uns dessen bewusst, dass Jesus jederzeit kommen könnte? Und sind wir auch jederzeit bereit? Wenn ja, bist du bereit? Oder lassen wir uns von der Sünde einfangen, weil nicht Jesus, der Auferstandene und Wiedergekommene, uns vor Augen ist? Leider verlieren wir uns so schnell in unseren eigenen, oft hausgemachten Problemen. Unser eigenes Wohlbefinden ist uns wichtiger einfach als das, was Gott sagen würde. Es gibt aber nur ein sinnvolles Ziel in dieser Welt, nur ein einziges, dass unsere Herzen gestärkt werden und untadelig sein in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus kommt mit all seinen Heiligen. Ich appelliere an jeden Einzelnen heute, entscheide dich noch heute, deine Sünden zu bekennen. Du selbst, die du selbst vor dir zu verheimlichen auch versuchst. Bekenne sie und lasse ab davon. Entscheide dich so zu leben, dass Jesus zusehen kann und dir jederzeit begegnen kann. Ich möchte zum Schluss kommen und zusammenfassen. Wir sehen hier einen sorgenden Paulus. Einen Paulus, der sich wirklich Sorgen um den Glauben der Thessalonicher, seiner Geschwister, tut. Daraus wollen wir lernen. Wir wollen ihn als Vorbild nehmen, in dieser Situation und sagen, ja, wir wollen auch Sorge tragen für unsere Geschwister. Uns soll das nicht egal sein. Aber dann, wenn wir hören, dass es unseren Geschwistern gut geht, nicht uns selbst auf die Schultern klopfen, sondern Gott alleine den Dank bringen. Aber dann auch nicht dieser Verantwortung sagen, so, jetzt habe ich meine Aufgabe getan, sondern dann weiterhin beten, so wie es Paulus getan hat, auf die Knie gehen, und füreinander beten, dass der Glauben und die Liebe zueinander weiter wachsen kann. Liebe, die sich sehen lässt, wird uns hier vor Augen geführt. Es ist das hohe Lied der Liebe in praktischer Ausführung. Lernen wir daraus, das wünsche ich uns. Zwei Aussagen des Johannes sollen uns zum Schluss das Herz bewegen. In 1. Johannes Kapitel 4, Vers 19 und 1. Johannes Kapitel 3, Vers 16. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat, und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Amen.